Ja gut, also, willkommen beim Abwasser-Podcast, dieses Mal aus der Schweiz, aus dem Wasserschloss Schweiz, denn alles Wasser, was ihr da trinkt in Richtung Deutschland, hatte mal größtenteils den Ursprung in der Schweiz. Somit willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wen begrüßen wir heute? Es ist natürlich die bekannten Gesichter Klaus Jilg und Daniel Jering. Und
Moin!
Wir haben noch einen speziellen Gast aus dem Hochgebirge. Und er wohnt nämlich am Fuße des, was ist das? Unser Nationalmonument. Es ist wahrscheinlich der bekannteste Berg europaweit und der am meisten abgedruckte. Die am meisten abgedruckte Bergsilhouette überhaupt in Europa, würde ich jetzt mal so behaupten. Nämlich aus Zermatt mit dem wunderschönen Matterhorn. Ja, Daniel, was denkst du? Wo sollen wir anfangen heute?
Ja, wunderschön, Michael, ne? Mal so, ist das eigentlich schon Schweizer, also auch noch herzlich willkommen von mir. Ist das schon Schweizer Dialekt jetzt gewesen oder ist das so euer Hochdeutsch? Das würde mich erstmal interessieren.
Also, das wäre jetzt mal mein zerbrochenes Hochdeutsch. Wenn du okay. Den Schweizer Dialekt willst, dann kann ich schon auf eine andere Tonart wechseln und dann kann ich auch ein bisschen schneller reden. Dann versteht mich aber vielleicht nicht mehr so viel. Vielleicht auch im Norden oben verstehen sie mich nicht mehr. Aber ich glaube, wenn der Reto würde anfangen reden im Walliser Deutsch, dann sieht es noch mal ein bisschen anders aus.
Das ist schon noch mal eine andere Ausnahme. Ja, herzlich willkommen,
ja, Reto,
ne, liebe Zuhörer.
Jetzt musst du auch mal, musst uns auch mal zeigen, Reto, wie es bei dir, wie sich das bei dir anhört.
Ja, hallo zusammen. Also eben, mein Hochdeutsch versteht man sicher besser als mein Dialekt, weil wir sind ziemlich im Süden von der Schweiz und haben einen Dialekt, der meistens in der ganzen Schweiz schlecht verstanden wird. Also herzlich willkommen auch von mir.
Klaus, also um das vielleicht nochmal klar zu holen, Klaus, Daniel, Michael Arnold ist heute unser Gastmoderator. Wir hatten ja mal einen Aufruf gestartet an alle und haben natürlich uns auch Gäste eingeladen. Der Reto Graven ist der vierte im Bunde. So, und heute haben wir halt als Thema mal das Thema Abwasserentsorgung außerhalb der EU. Haben wir gerade schon diskutiert. Und ja, Michael, was diskutieren wir denn heute alles? Erzähl doch mal.
Ja, aber was diskutieren wir? Wir diskutieren eigentlich, wir haben relativ viele Themen, die wir angehen könnten. In der Schweiz sind die Naturgefahren immer so omnipräsent. Und auch die Schweiz als Hauptteil touristische Destination ist auch gewissen Schwankungen in der Abwasserwirtschaft unterlegen. Und darum, es gibt relativ viele Diskussionspunkte, auch in den Bergen ist die Messtechnik relativ weit verbreitet. Aber da können wir ja Reto auch mal löchern, was er da so einsetzt. Vielleicht stellen wir uns zuerst kurz noch mal vor. Mein Name ist Michael Arnold, ich arbeite beim GVRZ. Wie es Daniel im letzten Podcast schon erzählt hat, ist das der ominöse Gewässerschutzverband. Das ist eine Trägerschaft inzwischen aus 4 Kantonen und 18 Verbandsgemeinden und wir haben einige Kilometer Kanal, inzwischen 85 und eine große Kläranlage. Ja, Reto, willst du dich auch mal kurz vorstellen, was du machst und wer du bist?
Ja, mein Name ist Reto Graven. Ich arbeite bei der Einwohnergemeinde Zermatt, bin für den Tiefbau zuständig. Das heißt, das Abwasser oder die Abwasserentsorgung, also bei mir geht es eigentlich ums Abwassernetz, das begleite ich, aber nebenbei habe ich auch noch ziemlich andere Aufgaben wie Straßen, Naturgefahren, Gewässer und so weiter. Also für mich ist Abwasser ein Teil meiner Beschäftigung.
Zu wie viel Prozent würdest du sagen, ist es ein Teil der Beschäftigung, die du gerade hast?
Ja, so in etwa ein Drittel in etwa.
Wie viele Stunden arbeitet man in der Schweiz so pro Woche, so im Schnitt?
42.
42,
ist das wirklich? Offiziell, ja.
Ach, da seid ihr noch bei 42, okay.
Ja, schon. Wir haben auch schon Zeit zum...
schon? Achso, war das nochmal mehr? Okay, schon.
Ja, ja, bei uns ist die normale Arbeitszeit 42. Es gibt auch 40-Stunden-Wochen und so, aber ja.
Also ein Drittel sind 14 Stunden, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, okay, 14 Stunden, gut.
Also die Überzeit und die ganze Gleitzeit ist natürlich noch nicht gerechnet und die Pike-Einsätze, aber was fester Bestandteil ist bei uns, ist das Znüni. Das nimmt uns in der Schweiz niemand weg. Da geht um zwischen 9 und halb 10 geht, wenn nicht die Hütte brennt, geht da
nichts. Das musst du mal erklären. Das musst du jetzt mal erklären, was das genau ist. Das Znüni. Das kennt jeder in der Schweiz, aber in Deutschland kennt das niemand.
Genau.
Erzähl mal, was ist das?
Das hört sich an wie die Siesta aus Spanien.
Ja, wir fangen in der Regel früh an, dann haben wir auch früh Hunger, oder? Also das ist eigentlich um 9 Uhr ist das unsere Frühstückspause. Und die geht je nach Betrieb geht die eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Und bei uns ist das eine halbe Stunde, da trifft man sich, trinkt einen Kaffee zusammen, isst was und dann geht's weiter. Aber dafür muss man auch sagen, arbeiten wir freitags auch immer bis 16 Uhr oder 17 Uhr. Also wir hören da nicht am Mittag schon auf, wie andere.
Ist das eine Anspielung auf Deutschland?
Vielleicht.
Also ich habe das live mal miterlebt, muss ich dazu auch sagen. Ich wurde mal auf einen Vortrag eingeladen vom Michael zu einer, ja, so einer Diskussionsrunde, die ihr da habt von Kanalnetzbetreibern. Und dann hatte ich gesagt, ja, okay, ich komme gerne. Ja, würdest du dann um 14 Uhr uns einen Vortrag halten? Und dann hast du mir den Termin genannt und dann sage ich, hey, das ist ein Freitag. Da ist ja niemand mehr da um 14 Uhr. Und dann bin ich da angekommen, es waren alle noch da, hat man bis 17 Uhr getagt an einem Freitag und danach haben sich alle noch zusammengesessen und ein Bierchen getrunken. Das war total super. Wir waren auch alle noch motiviert, also das war richtig top. Also das fand ich beeindruckend, das wäre bei uns niemals gegangen in Deutschland, der Abwasserbranche.
Ja, so ist das. Und da ehrlich gesagt habe ich auch Reto kennengelernt, das ist der SVKI. Ist auch ein schweizerischer Verband. Nebst dem VSA gibt es den Verband Schweizerische Abwasserfachleute und den SVKI. Der SVKI ist der Schweizerische Verband Kommunale Infrastruktur. Und da gibt es zwei ERFA-Gruppen. Zum einen die Fachgruppe Abwasser und dann noch die ERFA, der Kanalnetzbetreiber. Und bei der ERFA-Kanalnetzbetreiber sind wir beide dabei. Es sind auch noch andere größere Städte oder Verbände dabei und diesen Austausch dort, den möchte ich wirklich nicht missen. Der ist gigantisch. Also Aufruf an alle Betreiber, wenn ihr irgendwo in einem Verband mitwirken könnt, in einer ERFA-Gruppe, dann macht das. Ihr kommt nie besser zu Informationen oder zu einem Austausch als dort. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Reto.
Ja, es ist wirklich sehr interessant und spannend zu sehen, was wie andere Verbände arbeiten, was die für Probleme haben, welche Lösungen die sie anwenden und das ist für uns auch wirklich ein guter Austausch. Man hat dann auch direkt Ansprechpersonen bei einem Thema, kann man den oder die anrufen und dann bekommt man meistens die Infos, die man so braucht, damit man weiterkommt. Das ist also wirklich sehr, sehr gute Arbeit, die dort gemacht wird.
Redo, wie lange bist du jetzt eigentlich schon in der Abwasserwelt oder in der Wasserwelt unterwegs?
Ja, das ist von ganz Anfang an, also sind es ja 35 Jahre, aber nicht nur ausschließlich das, also was unsere Aufgaben gibt, ist ja relativ breit und dann habe ich eigentlich, aber eben angefangen ungefähr vor 35 Jahren mit Abwasser.
Und wie... welche Station bist du durchlaufen? Du sagst jetzt, du bist jetzt im Tiefbauamt. Nimm uns mal mit, wie deine Karriere oder wie dein berufliches Leben bisher aussah.
Ja, so fast schweizerisch ein bisschen. Also die eine Möglichkeit, die man hat, also man studiert dann und so wie ich das gemacht habe, eine Lehre, also sehr praxisorientiert. Da habe ich die Vermessungszeichnerlehre, also sind jetzt heute die Geomatiker. Dann habe ich noch eine zweijährige Zusatzlehre gemacht im Tiefbau. Und seither bin ich quasi entweder in einem Ingenieurbüro gewesen oder eben bei der Gemeinde für den Tiefbau zuständig. Habe dann so 10 Jahre bei einem Ingenieurbüro gearbeitet. Dann bin ich zur Gemeinde gewechselt. Da haben wir neben dem Tiefbau auch noch den Hochbau gehabt. Nachher noch ein Jahr war ich in der Privatwirtschaft wieder und seit 15 Jahren wieder auf der Gemeinde und seit ungefähr ein Dutzend Jahren Abteilungsleiter Tiefbau.
Und was war da?
Ja.
Also nein, falls du fertig bist, was mich interessieren würde, was war in diesem ein Dutzend Jahren, in diesem Tiefbau, was war die größte Herausforderung, die du je hattest? Was war das speziellste Ereignis?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Wir hatten, also das, was am meisten Aufwand gemacht hat, war sicher, das war noch vor meiner Zeit bei der Gemeinde, das war der Bergsturz in Randau, da musste ich die Bahnlinie umleiten, also war ich ziemlich für die Vermessung, Absteckung und so weiter zuständig. Das waren so, ja, 3 sehr intensive Monate mit viel Überzeit.
Und jetzt das habe ich nicht verstanden, die Werkleitung und dann Arbeitsschutz?
Nein, das war ein Bergsturz. Also
Bergsturz.
Bergsturz, ja. Und da musste die Eisenbahn umgeleitet werden. Das war so 1991. Und so die letzten Jahre hatten wir ein Hochwasserereignis im 19. Da waren innerhalb 3 Tagen hatten wir 2 Hochwasser mit Überflutung in den Kellern und. Das war auch so relativ aufwendig.
Okay. Meine Frage, weil ich ja nicht aus der Schweiz komme, ne? Und weil ich ja wenig Berge hier im Norden habe, gehört jetzt Bergbau eigentlich zu Tief- oder Hochbau?
Bergbau ist eigentlich schon Tiefbau.
Okay. Ist eigentlich, ich weiß, für euch wahrscheinlich eine rhetorische Frage, aber hat mich mal interessiert, sorry.
Ja, also grundsätzlich alles, was mit Gebäuden und so zu tun hat, ist Hochbau und eben ob eine Luftseilbahn, Eisenbahn und, das gehört alles schlussendlich zum Tiefbau. Mhm. Also auch Wasserkraftwerke und so weiter.
Jetzt hast du ja von Hochwasserereignissen erzählt. Also mich hat das effektiv begeistert, dass wir dich besucht haben mit der Exkursion bei dir oben. Dass du erzählt hast, du hattest mitten im Sommer drin, bei trockenem Wetter hattest du Hochwasser. Das fand ich recht speziell, das ist mir irgendwie eingefahren. Man hört ja nur immer die Gletscherschmelze, die Gletscher schwinden und schwinden. Bei uns ist das recht extrem, das ist in einem Jahr, aber die ganze Gletschermasse in der Schweiz hat in einem einzigen Jahr etwa 6% verloren. Ja. Und die ganze gesamte Süßwasserreserve der Welt, von den 100% liegen rund 6% in der Schweiz. Jetzt hat das einen Zusammenhang mit deinem Hochwasser.
Ja, sehr. Also wir haben ein relativ großes Gebiet. Also das Gemeindegebiet ist 242 Quadratkilometer groß. Und davon waren Ende, also beim Jahrtausendwechsel, etwa 59% Gletscher. Und die Gletscherfläche und auch die Gletscherdicke, also das Volumen insgesamt, hat sehr stark abgenommen. Und durch die warmen Sommer haben wir also Abflüsse von 100 Kubikmeter pro Sekunde, ohne dass es regnet. Und das ist schon so ein Thema, was dann bei uns das Hochwasser ausmacht. Und wir waren dann die letzten 2 Jahre ziemlich froh, dass wir keine Niederschläge noch hatten, also eben Hitzegewitter oder so.
Das denkt man ja manchmal gar nicht, dass man im Hochgebirge mit Hochwasser zu tun hat, oder?
Ja, das ist aber wirklich ein sehr starkes Thema bei uns. Also wir haben verschiedenste Szenarien, die ein Hochwasser generieren können.
Okay, zum Beispiel, das heißt, wenn es stark regnet, dann schmilzt was weg und dann kommt das von oben so wie Sturzbäche runter und kann nicht wegfließen oder wie kommt das?
Also da gibt es ganz verschiedene Szenarien. Eines ist zum Beispiel, Die schon unten, schon rein von der Topografie. Wir sind eigentlich zu oberst in einem Talkessel und da hast du verschiedene Einzugsgebiete. Und das ist fast alles entweder Moräne, Fels und so weiter. Und da versickert halt sehr wenig. Und Gletscher, wenn es Schnee drauf hat, ist das wie ein Schwamm, der saugt dann das Wasser auf. Und wenn eben kein Schnee drauf ist auf dem Gletscher und je höher das die Schneefallgrenze ist, umso schneller fließt das Wasser ab, weil auf dem Eis ist es wie auf Asphalt oder auf Fels, das Wasser fließt dann direkt weg. Also haben wir eigentlich tendenziell eher im Spätsommer die Hochwasser, wenn es dann so richtig Hitzegewitter gibt. Das wäre so eine Thematik. Oder eben so, wenn sich jetzt zum Beispiel von Süden her das Wetter anstaut, also die Wolken müssen ja dann über die Alpen und dann regnet sich dann aus und dann hast du unter Umständen tagelang Niederschläge. Und das ist dann, ja, der Boden setzt sich dann irgendwann und dann kommt das Wasser dann runter. Oder du hast Schnee und die 0-Grad-Grenze steigt an und es regnet rein und dann hast du dann noch so Schmelztaufluten, sagt man dem. Also es sind so verschiedenste Szenarien, die wir haben. Aber wir haben auch zum Beispiel unterirdische Gletscherseen, die ausbrechen können und so weiter. Also das ist ein ganzer Strauß von Möglichkeiten, wie es hier, was hier zu Hochwasser führen könnte.
Das ist spannend. Und dann habt ihr ja noch den Einfluss auch noch von den Kraftwerken, was du mir erzählt hast. So die Dixence-Werke, das ist der Grand Dixence, das ist der größte Stausee, wenn es mir recht ist, in der Schweiz aktuell. Die holen ja bis zu euch, holen die Wasser nach
Genau.
Zermatt.
Genau. Also die holen sogar noch das Tal raus, Wasser, also noch zwei Dörfer weiter. Wir haben etwa ein Dutzend Fassungen. Da werden aus allen Bächen wird das Wasser weggenommen und die nehmen ungefähr 56 Kubik pro Sekunde von Mai bis Oktober in den Stausee rüber. In den großen Dixassee. Und von den 56 Kubik wird die Hälfte etwa 350 Meter hoch gepumpt. Also es ist dann schon noch so eine Pumpleistung, die ziemlich Eindruck macht.
Ich habe mal schnell gegoogelt, für alle, die bis dahin dachten, dass der Remscher Lippe-Verband das größte Pumpwerk hat, war immer das Thema auf LinkedIn. Das Pumpwerk Zmutt, was Reto erwähnt hat, das hat eine installierte Leistung von 88 Megawatt und fördert 17,4 Kubik die Sekunde. Das hast du gesagt, 380 Meter hoch.
Also es gibt eben zwei, es gibt Staffel und Zmutt. Also unten ist so ein Ausgleichsbecken, da wird es 300, glaube ich, 80 Meter hoch gepumpt. Und weiter oben im Staffel ist es ein bisschen weniger hoch und auch ein bisschen eine kleinere Pumpleistung, ja. Also wir
Dann
haben
läuft
eigentlich.
es auf der anderen Seite noch weiter runter, oder? Dann habt ihr auf der anderen Seite noch weiteres Gefälle und dadurch macht ihr dann Strom daraus, oder?
Genau.
Warum macht man das? Ja, okay.
Ja,
Also
die
du
Idee
hast eigentlich.
ist.
Das ist eigentlich eine riesige Batterie für den Winterstrom. Im Sommer hast du zu viel Strom und dann wird eigentlich die Stauseen gefüllt. Und eben, wir sind jetzt, das Wasser wird da etwa auf 1800 bis 2000 Meter gefasst und in den Dixmannsee gepumpt und bis zur Turbine runter vom Stausee. Das sind dann das etwa. Was sind das? Etwa 450 Meter über Meer. Dann hast du so ungefähr 1500 Meter Höhendifferenz, die man da zum Turbinieren nutzen kann.
Anständiger
Druck.
Und das
Wie?
Pumpwerk betreibt ihr aber selber, oder?
Das Pumpwerk ist, das ist eine Aktiengesellschaft, also sind me die meisten Aktiengesellschaften für Wasserkraft gehören eigentlich zum größten Teil den Kantonen und die haben einfach dann sich zusammengeschlossen für so Kraftwerksbetrieb und dann haben die die Konzession, also die Gemeinden bekommen Geld für die Abgabe des Wassers und das Kraftwerk baut dann die Anlagen und betreibt die Und am Schluss, so nach ungefähr 100 Jahren, kommt der Heimfall. Das ist auch so ein großes Thema in der Schweiz. Was passiert dann, wenn die Anlagen zurückkommen an die, also Gemeinden? Und eben da sind jetzt auch schon so Nachfolgeregelungen am Laufen, wie man dann mit der Wasserkraft weitergehen will. Aber das ist vor allem eben der ideale Zeitpunkt, ist im Sommer viel Wasser pumpen oder in den Stausee nehmen und dann im Winter, wenn man den Strom braucht, dann kann man das nutzen.
Beeindruckend.
Ja, so Kraftwerke gibt es noch relativ viele hier bei uns in der Schweiz und es gibt auch viele Gemeinden, die so eigentlich noch relativ viel Geld damit verdienen. Das ist in der Schweiz der sogenannte Wasserzins.
Genau.
Genau, und jetzt betreibst du aber auch selber Fassungen, oder? Weil Zermatt ist ja, wie das ganze Wallis, relativ trocken. Ich glaube etwa zwischen 400 und 500 mm Niederschlag im Jahr. Und da seid ihr auf Bewässerungen angewiesen. Also ihr müsst wirklich das Wasser irgendwo fassen, wo es schmilzt, um dann eure Gärten und Flächen zu bewässern.
Ja, wir haben so von den Kraftwerken so ältere Fassungen, die sie nicht mehr benötigen, weil sie die weiter oben das Wasser fassen. Da haben wir eine übernommen, zum Beispiel für die Bewässerung und Brandschutz. Eben, wie gesagt, wir haben so 500, 600, 700 Millimeter Niederschlag. Das ist einfach das Thema. Wir sind überall von 4000 Meter hohen Bergen umgeben und dann regnet es eben auf der alten Nordseite, alten Südseite ziemlich stark und dann die Ost-West-Täler, die sind dann halt eigentlich ein bisschen niederschlagsarm. Und da haben wir dann einfach so Fassungen, wo wir das Wasser dann nehmen. Wir haben zwar viele Quellen, aber eben so für Bewässerung und so können wir das dann nutzen.
Ja, spannend, das ist so. Ja, jetzt, also da kann man ja Strom draus machen. Das ist ja jetzt aber ein Thema, was natürlich speziell für die Schweiz ist. Ne? Wir kommen nachher, also Daniel und ich kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist quasi direkt an der Ostsee oben. Unsere höchste Erhöhung, Daniel, in Mecklenburg-Vorpommern ist 159 Meter. Die Hälfte der Berge heißt das in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen haben wir mit Turbinieren haben wir nicht so viel am Hut. Was ist denn sonst noch so speziell an der Schweiz? Jetzt haben wir gelernt, okay, ihr habt riesige Pumpspeicherwerke, könnt den Strom speichern, das ist sehr umweltgerecht. Aber was ist denn sonst noch speziell, Michael oder Reto, was so in der Schweiz anders vielleicht ist, als wir hier in den ganzen deutschen Folgen vielleicht gehört haben?
Speziell aus meiner Sicht jetzt vor allem im bergigen Gebiet, es gibt ja den Schweizerischen Alpenclub, der SAC, der betreibt einige Hütten, also einige Hütten, viele Hütten hier in der Schweiz. Und denke speziell an der Schweiz, vom bergigen Gebiet ist auch, dass teilweise wirklich die äußerste und letzte Alphütte auch noch ans Kanalnetz angeschlossen wird. Und das ist für mich, Zermatt ist da für mich irgendwie sinnbildlich, wenn man so all diese sogenannten Sanierungsleitungen, die da gelegt wurden, man die mal sieht auf einer Übersichtskarte. Weiß nicht, Reto, willst du mal was dazu erzählen, wie ihr das erschlossen habt?
Ja, wir haben meistens, also die meisten Bergrestaurants, die sind ja im Skigebiet, also hast du einige hundert Mittagessen pro Tag und da macht es natürlich dann schon Sinn, dass man die ans Abwassernetz anschließt. Und jetzt haben wir so Leitungen mit Längen von circa 10 Kilometer, Höhendifferenz 1500 Meter. Also das sind dann schon relativ aufwendige Bauwerke, die man macht. Aber die Bürgerketten müssen ja ohnehin mit Strom, mit Wasser versorgt werden. Und dann spielt es keine große Rolle, wenn man dann noch eine Abwasserleitung baut. Und da ist einfach die ganz große Herausforderung dann für uns, wie baust du die oder wo baust du die, dass die nicht nur eben sicher gebaut sind, sondern dass man die auch unterhalten kann, weil irgendwo im steilen Gelände dann irgendwo eine Verstopfung lösen, das ist dann nicht ganz so einfach. Aber so solche Themen haben wir halt und das ist dann auch das Thema von Michael, dann mit der Abwassermessung oder so, da sind da ganz andere Herausforderungen, wenn man Leitungen, also Steilleitungen hat, da irgendwas zu messen, ist praktisch unmöglich. Aber eben so die Berghütten oder die, ja, die Berghütten werden meist eben mit einer eigenen Kläranlage, so Dreikammeranlage entwässert, und alles, was größere Anlagen sind, die haben wir eigentlich immer ans Netz angeschlossen, nach Möglichkeit, ja.
Die EAWAG hat ja da relativ viele Forschungsprojekte auch begleitet. Das ist das Eidgenössische Wasserforschungsinstitut, also die Sparte Wasser der ETH Zürich. Und die haben da einiges ausgeprobiert, unter anderem, ist mir richtig, auch aus der auch auf der Monte Rosa Hütte oben. Also alles von Water Reuse bis auch Vererdung über wirklich Kleinkläranlage mit Membranfiltration, wo das Wasser wieder genutzt werden kann, beispielsweise. Aber das ist halt so bei den hochgelegenen Hütten, oder? Die sind teilweise auf 3000 Meter oben, und da hast du, wenn die Schneeschmelze vorbei ist im Spätsommer, dann gibt es da kein Wasser mehr. Da musst du das Wasser nutzen, das du noch hast, und sonst musst du es irgendwie hochtransportieren. Also mit jeden Abend duschen und jeden Abend 20 Kilo Spaghetti kochen ist dann nichts mehr, oder? Und auch nicht mit 6 Liter WC-Spülung. Also muss man sich wirklich Alternativen überlegen. Aber erzähl doch mal vielleicht schnell den Zuhörern, was ist so, dass sie sich was vorstellen können von deinen Leitungen. Was ist so die steilste Leitung, die du hast, vom Gefälle her?
Ja, die steilste Leitung wird so um die 70-80% haben. Also durchschnittlich sind so um die 20-22% haben die von den Bergen runter die Leitungen. Aber eben, es gibt so Steilstrecken, die sind so bei 70-80%. Und da hast du einfach das Thema von Lufteinschlüssen und so weiter. Und da auch die Thematik ist natürlich, dass die Leitungen nur zwischenzeitlich genutzt werden, also in der Hauptsaison tagsüber, in der Nacht läuft fast nichts. In der Zwischensaison hast du sehr wenig Wasser, also da hast du dann praktisch keinen Betrieb drauf. In der Hochsaison hast du dann sehr viel Betrieb drauf. Gut, der Vorteil ist, dass das ein bisschen weitläufig ist. Und wir haben so drei Einzugsgebiete in der Sache, also verteilt sich das auch ein bisschen. Das kommt das nicht alles zur gleichen Zeit, also es hilft dann auch ein bisschen. Aber eben, das sind so die heiklen Sachen. Und eben auch das Thema Frost auf 3100 Meter, bist du so mit einer Frosttiefe von, also wir rechnen jetzt eigentlich durch 1000, also dann hast du so eine Frosttiefe von gegen 3 Meter. Das ist meistens nicht umsetzbar. Dann gibt es dann halt Alternativen, wie man das dann lösen muss, damit das die Leitung dann nicht einfrieren kann.
Und jetzt habe ich zwei Fragen. Ja. Also die erste Frage, mal ganz kurz die Frage zwischen. Auf wie viel Meter befindest du dich gerade von der Höhe her?
1620.
1620, okay. Michael, ja. Bei dir, wie hoch bist du gerade? Über 0?
500, circa 500 Meter.
Genau, so ist wie bei mir zu Hause auch. So, und die zweite Frage, Reto, die ich an dir habe, ich stelle mir jetzt vor, als Laie, ne, ich bin jetzt hier ein hochalpiner Mensch, da hoch muss man ja irgendwie kommen. Stelle ich mir so einen Bergsteiger vor, der da hochsteigt, wie legt man da eine Leitung? Und dann mit 70% Gefälle, legt man die einfach auf die Oberfläche? Oder wie, weil du sagst ja 3 Meter Frosttiefe, bohrt man das? Oder wie läuft sowas? Oder habt ihr dann einen Helikopter, aus dem ihr dann die Leitung runterwerft? Oder erzähl mal, wie macht man sowas?
Ja, also das ist wie vielfach im Gebirge. Wir haben da die Schreitbagger. Ich weiß nicht, ob man die in Deutschland auch so kennt. Das sind so Bagger, die haben 2 Füße und 2 Räder. Und die sind sehr stark, also mit denen kann man wirklich gut im Gelände arbeiten. Die haben da auch Spitzhammer drauf und so weiter. Also mit dem wird Drausub gemacht. Sprengvortrieb ist natürlich auch ein Thema. Bohren kommt zum Teil zum Einsatz. Und die Leitung wird meistens vor allem so im sehr steilen Gebiet weiter unten PE-Leitungen spiegelgeschweißt und dann so 100, 120 Meter am Stück mit dem Hubschrauber direkt in den Graben verlegt. Und so werden dann die Leitungen gebaut.
Das heißt, ihr macht das so Spiegelschweißen, legt das unten im Tal auf 1500 Meter low hin, dann hängt ihr das an einen Helikopter, fliegt das hoch und legt das dahin.
Genau, direkt in den Graben.
Krass.
Ach, krass.
Okay.
Das ist die günstigste Variante von allen.
Habt ihr dann einen eigenen Helikopter? Habt ihr dann einen eigenen Helikopter, wo ihr da dann fliegt? Oder wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
Also bei uns jetzt, bei der Gemeinde haben wir nicht einen eigenen Helikopter, aber hier im Dorf ist noch relativ bekannt, die Air Zermatt, das ist so ein Hubschrauberunternehmen, die leben von Transportflügen, von Heliskiing, Touristenrundflüge und eben Rettungen. Und da haben wir eigentlich einen sehr guten Kontakt mit ihnen. Wenn wir irgendwas brauchen, musst du das halt voranmelden und dann werden die Transporte so organisiert.
Das ist das einzige Helikopterunternehmen, das ich kenne, das das Retour, also rückwärts von einem Flugplatz abfliegt und sich dann im Sturzflug wendet. Also die Air Zermatt ist wirklich mal was zum Nachgoogeln. Die haben auch die Bergretter im Himalaya-Gebiet, das Himalaya-Gebiet haben sie ausgebildet. Ja, gab es einige Doc-Sendungen darüber.
Ja, genau.
Ganz ein spezielles
Volk. Das heißt, wenn man euch besuchen müsste, würde, dann wäre eure Kläranlage ja auch auf 1600 Meter oben im Berg.
Ja.
Kann man das?
Ja.
Ist die im Berg drin?
Genau. Ja. Und oben drüber ist der Hubschrauberlandeplatz.
Das heißt, und du fliegst dann da auch jeden Tag durch die Gegend mit dem Helikopter oder so? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ganz so viel fliege ich nicht, aber so, ja, so 3, 4, 5 Mal im Jahr für die Arbeit bin ich schon unterwegs.
Okay.
Gut, ich glaube nicht, dass du viel den Helikopter brauchst. Du bist ja so fit und berggängig, du machst du schnell in einer Dreiviertelstunde 1000 Höhenmeter, also da braucht es keinen Helikopter mehr.
Ja, ganz so schnell.
Ist denn demnächst eine Verlegung einer Leitung mal geplant wieder mit Helikopter und Schreitbagger?
Moment nicht. Was geplant ist, ist nächste Woche eine Spülung mit einem im Gebirge. Mit einem Hubschrauber fliegen wir das Spülgerät an den Standort, wo wir eine Sanierung oder eine Reinigung machen müssen. Und da wird am Morgen Anhänger runter zum Hubschrauberlandeplatz angehängt, Spülgerät fliegt zum Standort, dann spülen wir dort und dann wird es wieder vom Hubschrauber abgeholt und wieder zurückgebracht. Oder zum Teil einfach verschoben.
Ja. Nee, aber das ist ja spannend. Dass man das mal hört, was das ist ja für die allermeisten, die das du sagst, das so nebenbei, so mal kurz, das ist ja schon speziell, oder?
Ja, wir haben ja den Vorteil, dass der Hubschrauber quasi im Dorf ist. Also du hast keinen Anflug, den du bezahlen musst, keinen Rückflug. Also das, wenn wir so einen Flug haben, der geht 4, 5 Minuten hochfliegen und vielleicht wieder 4, 5 Minuten runterfliegen. Dann sind das so vielleicht 250 Franken pro Flug, 300 Franken pro Flug. Und da kannst du dir vorstellen, wenn du mit deinem Fahrzeug ins Gebiet und eben, du kommst an gewisse Stellen gar nicht hin.
Bist du, jetzt mal zu deiner Person, bist du gebürtig aus Zermatt?
Ja.
Ja, das heißt, du bist schon immer dort und war dann dein Traum, immer Tiefbau im Gebirge zu machen, oder? Wie kommst du dazu? Erzähl mal.
Ja, also so, eigentlich vom Beruf her war ich ja zuerst Vermessungszeichner, also ist man da den ganzen Tag im Gebirge rumgelaufen mit eben Messlatte und Theodolit und so weiter. Und nachher habe ich gesagt, ja, irgendetwas zusätzlich möchte ich noch machen und dann habe ich die Tiefbauzusatzlehre gemacht. Und das ist natürlich dann interessant, da hast du eben von Luftseilbahn, Kraftwerksbau, Straßenbau, Kanalisationen und so weiter, das ist alles da drin gewesen. Und dann hat man habe ich da einfach gesagt, okay, jetzt ein bisschen mich dann verändern, und dann bin ich dann zur Gemeinde gekommen, und da ist halt der das Aufgabengebiet schon sehr tiefballastig, eben Straßen, Kanalisationen, Gewässer, Lawinenverbauungen und so weiter.
Wie muss ich mir eigentlich eure Kläranlage im Berg vorstellen? Ich habe noch nie eine Kläranlage im Berg gesehen.
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Du siehst den Gebäudeeingang, und viel mehr siehst du von der ganzen Anlage nicht.
Das arbeiten ist, aber ja. Die Leute, die da arbeiten, ne? Ich stelle mir jetzt gerade vor, das sind so Bergbauarbeiter, ne? Also so haben zumindest, die sehen ja nie das Tageslicht an, oder wie ist das?
Das ist grundsätzlich, also es ist schon so, die haben eigentlich ihr Büro, oder die Leitwarte ist eigentlich draußen, da haben sie einfach Tageslicht, und der ganze Rest von der Anlage ist alles im Fels drin oder unter der Straße drunter. Also das ist so ein breiter Streifen von vielleicht 20 Meter zwischen Fels und Bach, und da ist der Eingang zur Aare. Kannst du dir gerne mal anschauen?
Ich komme bald mal rum, ja, mit dem Heli.
Das ist gut.
Nein. Also die Einladung haben wir ja eh schon gesagt, das müssen wir auf jeden Fall mal annehmen, Reto. Ich bin noch nie Helikopter geflogen in meinem Leben. Und wenn man dann mal, wenn wirklich mal ansteht, da eine Leitung zu verlegen mit Helikopter, das würde ich mir wirklich gerne mal anschauen. Ist bestimmt interessant. Oder ja. So ein Schreitbagger sich mal anzuschauen. Das ist wahrscheinlich für euch Alltag, aber für mich wäre das mal spannend, das mal anzugucken, sowas. Musst du uns mal Bescheid sagen dann.
Ja.
Ja. Ihr hattest vorhin noch was gesagt mit Michael zusammen, wegen Messung, dass du gesagt hast, warum ist das für dich wichtig, Wasser zu messen? Oder warum ist das für dich, Michael, wichtig, Wasser im Kanal zu messen? Holt uns mal ab irgendwie.
Willst du anfangen, Reto? Weil eigentlich bist du eigentlich der Erste, den ich so erlebt habe, der LoRaWAN, damals noch in den Kinderschuhen, der das eigentlich selber umgesetzt hat. Das fand ich noch spannend, und den Hintergrund dahinter fand ich noch spannender, weil dort oben sind sie im Berggebiet und ihr habt sicher eine perfekte Netzabdeckung. Nein, sage ich, ihr habt wahrscheinlich fast kein GSM-Netz dort im hintersten Tal hinten und müsst euch irgendwie anders einen Weg suchen. Also diese Probleme, die wir täglich auch haben bei uns, oder wie komme ich mit dem Funksignal überhaupt zum Schachtdeckel raus?
Ja, also wir haben die Thematik, bei uns ist ja die Fremdwasserthematik ein bisschen ein Thema. Und das heißt, durch die großen Schwankungen vom Tourismus haben wir auf der Aare ziemlich starke Auslastungswechsel innerhalb relativ kurzer Zeit. Und im Frühjahr, wenn dann noch die Touristen weg sind und die Schneeschmelze zusammenkommt, dann hast du eigentlich einen ziemlichen Abfall von der Abwassertemperatur. Und je mehr Schmelzwasser das da drin ist, umso schwieriger wird das nachher im Betrieb. Und das haben wir versucht herauszufinden, von wo kommt wie viel Wasser. Und das kannst du natürlich meistens am besten herausfinden, wenn du Messungen machst. Wir haben dann so mobile Messgeräte eingesetzt, und die sind also eigentlich so, dass man die immer auslesen gehen muss. Je nach Batterie, so vielleicht einmal in der Woche, zweimal in der Woche musste man dorthin gehen. Und jetzt haben wir angefangen, so mit eigenen Sensoren zu arbeiten. Also jetzt im Kanalnetz noch weniger, aber sonst bei anderen, an anderen Stellen, da haben wir schlechte Netzabdeckung. Also wir haben zwar viel abgedeckt, aber so Funklöcher gibt es bei uns auch. Und da haben wir jetzt mit LoRa, senden wir die Messdaten vom Sensor zu einem Punkt, wo wir Empfang haben. Da haben wir ein Gateway, und von dort geht es dann nachher mit GSM weiter. So decken wir unsere Funklöcher ab. Das brauchen wir, also Abwasser im Moment eben noch weniger, aber vor allem so Naturgefahrensachen sind wir eben mit LoRa sehr gut abgedeckt.
Jetzt habt ihr für meine Verhältnisse ganz spannende Messsysteme bei euch im Einsatz. Also vor allem in den Naturgefahren ist ja die ganze, das ganze Spektrum der Messtechnik. Du hast ja auch die Naturgefahren unter dir. Ihr könnt ja live beobachten, wie sich der Berg bewegt oder wie der Gletscher wandert oder wie sich auch das beispielsweise ein Mast absenkt oder so. Ist das Zukunft für dich?
Ja, die Gefahren nehmen durch Permafrost und so weiter sicher eher zu. Und die Messtechnik ist natürlich jetzt auch viel weiter. Also wir haben eine Überwachung von einem Rutschgebiet und da haben wir einfach GPS-Geräte eingesetzt, die messen durchgehend 24 Stunden pro Tag und dann bekommst du einfach einen Tageswert raus. Und da kannst du also wirklich in einem sehr, sehr genauen Bereich, also unter einem Millimeter Genauigkeit sind wir da, kannst du die Rutschungen überwachen. Wir haben automatische Anlagen mit, zum Beispiel, wenn Gleitschneerutsche losgehen können, dann hat man so die Gebiete, die man stündlich ein Foto macht und dann die Fotos vergleicht. Das ist dann ebenso KI-mäßig, wird dann nachher ausgeschaut, ob sich jetzt eine Bewegung ergibt und anhand von dem haben wir nachher ein Alarmsystem, dass man zum Beispiel Wanderwege sperrt und solche Sachen oder alles, was Schneehöhen für Lawinensituationen und so weiter, Temperatur, Wind und so weiter, das wird auch alles getrackert und dann in die Datenbank oder auf eine Datenbank gespielt. Aus den Daten kann man dann nachher die Gefahrensituationen rausschauen. Da haben wir oder auch direkt Lawinenüberwachung mit Radar und so weiter. Das haben wir alles mit automatischen Ampelsystemen und so weiter. Das
ist eigentlich schon hochspannend, oder? Was in den Naturgefahren bereits gemessen wird und wie wenig das aktuell in all unseren Kanalnetzen eigentlich gemessen wird. In den Naturgefahren passiert vieles schon sehr automatisch, oder? Und wir im Kanalnetz tun uns manchmal schwierig, einfach nur schon eine Pegelmessung in einem Regenbecken zu installieren für 2.000-3.000 Franken, oder? Das finde ich imposant. Wie viele Millionen das auf der Kläranlage zum Beispiel investiert werden für 1-2% mehr Reinigungsgrad? Wenn man das gleiche Budget im Kanalnetz investieren würde für eine flächendeckende Messung oder Messkampagne, dann hätte man schnell mal 10-20% optimiert, oder? Von dem her so meine Einstellung zu den Messgeräten.
Ja, da haben wir haben das schon einen großen Vorteil, dass wir eine ganze Palette an Gefahren haben und durch das sind wir für die einen oder anderen Anbieter relativ interessant, dass sie sagen, können wir das mal noch ausprobieren und so weiter. Da sind wir halt auch gerne bereit, da mal gewisse Sachen zu testen, ob das dann auch funktioniert oder nicht. Das ist dann auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation für gewisse Sachen. Ja.
Spannend. Spannend bei euch. Es hört sich irgendwie komplett anders an als das, was ich, also vielleicht nicht komplett, ne, weil Abwasser bleibt Abwasser, aber so von den Gedanken, wie man da herangeht, um, ich sag mal, bestehende Netze auch zu optimieren und noch weiter voranzutreiben, ne, da hat man halt noch erstmal andere Schwerpunkte und auch Rahmenbedingungen, ne, die dann irgendwie zu berücksichtigen sind.
Das ist korrekt, ja, aber man muss auch sehen, dass die ganze Messgerätepalette, was ich jetzt erlebt habe in den letzten 7 Jahren, welche Sprünge, dass da passiert sind in Sachen Übertragungsgeschwindigkeit, Aufzeichnungszyklus und Batterielaufzeit, das ist schon noch imposant. Was einfach mal cool wäre, wenn all diese Messgerätehersteller einfach mal miteinander reden würden und mal etwas Harmonie in den Datenurwald reinbringen würde und mal ein harmonisches Datenprotokoll bringen würden, wie es so den 4 bis 20 mA Standard gibt und wie es das Hard-Protokoll schon gibt, was Standard ist. Das kommt eigentlich alles aus der Industrie. Frag mich manchmal, warum das die die Messgerätelieferanten, warum die immer ihr eigenes, die müssen immer ihr eigenes Protokoll haben, oder? Und den MQTT-Broker geben sie auch nicht raus, oder? Das ist ja.
Ich glaube, das wäre die Aufgabe der von DWA, VSA und ÖWAV hier mal einen Standard zu setzen, weil ich glaube, wenn der Standard einmal gesetzt wird, dann würde der auch genutzt werden. Ne? Ihr wisst ja, Bluetooth zum Beispiel hat damals Nokia und Sony Ericsson erfunden. Das kommt ja von Harald Blauzahn, diesem Wikinger-König da, der damals da war. Und deswegen sind ja diese Runen bei Bluetooth auch so, Blauzahn. Jetzt bräuchte man wahrscheinlich irgendeinen Urschweizer, der das entwickelt. Dann müsste er ein Logo machen, der dann den Standard mal setzt. Ich weiß ja nicht, was eure Nationalhelden sind, aber...
Natürlich der Wilhelm Tell, oder? Aus der Zentralschweiz.
Wilhelm Tell, WT, der WT-Standard muss das dann sein.
Das war
so ein
lange
Apfelsymbol,
das...
weißt du? So ein Apfelsymbol auf dem Kopf. Irgendwie.
Das war lange das Gütesiegel. Jedes Schweizer Produkt war das Gütesiegel, die Armbrust.
Okay.
Das ist alles, was eine gewisse Güte hatte, hatte ein Armbrustzeichen drauf.
Ja, bevor das passiert, muss noch viel Wasser den Berg hinunterfließen. Wir sind ja jetzt hier schon relativ weit vorangeschritten. Michael, welche Fragen hast du noch?
Was mich noch interessieren würde, so bei der Kläranlage. Weißt du, Areto, das ist nicht gerade dein Fachgebiet, meinst vielleicht dahinter, aber was du vielleicht erzählen könntest oder vielleicht hast du uns noch gewisse Informationen zum Thema. Ihr seid ja eine tourismusstarke Region, eine sehr tourismusstarke Region und ihr unterliegt ja starken Schwankungen. Also Weihnachten geht es ja bei euch hoch, high noon, oder viele Leute und dann im Mai ist dann das Dorf eigentlich bis auf die Einheimischen fast wieder leer. Wie geht ihr damit um beim Tiefbau, bei diesen Schwankungen?
Ja, also sagen wir mal, von den Daten her kann ich es ein bisschen so sagen, dass wir im Mai ist eigentlich am wenigsten los bei uns. Da sind wir so, obwohl das Dorf nur 5.500 Einwohner hat, sind wir so bei 11.000 Einwohnerwerten. Und so Weihnachten, Neujahr sind wir so etwa bei 50.000 Einwohnerwerte. Also wir haben dann so relativ hohe Schwankungen. Da die ARA wurde vor die letzten 6-7 Jahre total saniert und die haben natürlich dann sehr viele Prozesse angepasst und die Becken optimiert, Membranen eingebaut und, damit dass sie konnten eigentlich von Volumen her nicht mehr machen. Sie mussten dann einfach die Prozesse anpassen, damit dass sie mit dem zurechtkommen und die Abwasserwerte einhalten können. Also es ist schon so ein bisschen ein Hightech-System. Also wenn jemand da sich wirklich interessiert, da kann man so eine Besichtigung machen, die geht etwa so 2 Stunden. Und die Leute von der ARA erzählen da gerne, wie das läuft. Also es sind eben fachliche Auskünfte, kann man da sehr gut abholen. Und es gibt so etwa ungefähr 150 so Gruppenführungen pro Jahr, die sie machen in der ARA. Also da läuft schon einiges. Also das ist sehr speziell dort, das sich anzuschauen. Also es geht vor allem...
Muss ich übrigens mal sagen, Reto, das muss ich mal sagen, ihr habt eine absolut geile Einstellung zu Öffentlichkeitsarbeit jetzt generell in der Schweiz. Ne? Also ich habe jetzt auch verschiedene andere Kläranlagen besucht und da wird sich viel Aufwand gemacht, auch sowas zu zeigen. Also 150 Führungen ist, glaube ich, das wäre bei uns in Deutschland eine Spitzenposition für irgendeine Kläranlage, so viele Führungen anzubieten. Und das ist natürlich absolut schön, dass ihr euch auch diese Arbeit so wichtig ist, das zu zeigen dann auch. Ne?
Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Deutschland, aber bei uns auf die Kläranlage, da kommt jede Schulklasse kommt mindestens einmal vorbei und schaut sich das mal an. Und ja.
Da kann ich übrigens mal einen Disclaimer machen. Wir werden am 29.04. die Frau Edith Häusler interviewen. von die hat mir eine Kläranlagenführung mit einer Gruppe gemacht auf der Kläranlage Wertholzli in Zürich und wird uns mal ein bisschen erklären, wie die optimale Kläranlagenführung funktioniert. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also das wird auch eine richtig tolle Folge, weil wir wollen ja noch ein bisschen was lernen und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen auch.
Dann müsstet ihr noch jemand mal haben aus dem VSA, der die ganzen Ausbildungen begleitet zum Klärwerksfachmann und Fachfrau, denn das, was Reto erzählt hat mit den Schwankungen, das war tatsächlich auch Ausbildungsniveau bei mir zum Klärwerksfachmann. Also wir müssen wissen, wie man mit so einer Anlage umgeht, die Schwankungen unterliegt.
Beeindruckend. Michael, hast du noch Fragen?
Es gäbe noch so viele Fragen, aber wart ihr eigentlich auch schon mal abgeschnitten da oben in Zermatt von der Außenwelt? Du hast immer von Lawinen erzählt, von Bergstürzen.
Ja, das passiert eigentlich noch so ab und zu, dass wir 1-2 Tage abgeschnitten sind. Das Tal raus sind einfach links und rechts Lawinenzüge. Die Straße ist, sagen wir mal, viel öfter zu von hier nach Täsch, also von Zermatt nach Täsch. Das ist aber weniger das Problem, weil die ist nur mit Bewilligung befahrbar. Und dann ist noch die Eisenbahnlinie, die als zweite Zugänglichkeit dient. Da ist jetzt eine Planung am Laufen, damit das dann so 2035 ein direkter Tunnel von Täsch nach Zermatt gebaut wird oder realisiert ist, damit dass man dann mit dem Zug eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche sicher Zermatt erreichen kann. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann haben wir immer noch unsere Hubschrauber, die werden dann als Taxi eingesetzt und dann kann man das Dorf so erreichen oder verlassen, ja.
Und die Kläranlage, die bleibt auf ihrem Klärschlamm sitzen, bis die Straße wieder offen ist.
Selbstverständlich. Da haben wir dann so ein spezielles System, dass man dann halt einfach ein paar von den Containern mehr hat. Und das wird ja vor Ort getrocknet, soweit dass es geht. Und dann gibt es dann einen Stapel an Material, das dann nachher weiter transportiert wird. Und jetzt haben wir auch so ein paar Hochwasserschutzmaßnahmen am Laufen oder zum Teil umgesetzt, damit das der Bereich von der Aare, dass der Auslauf ist bei einem Lawinenzug, da haben wir jetzt auch Anpassungen vor Jahren gemacht und damit das eben der Rückstau nicht mehr möglich ist bis zur Aare, dass es dort keine Probleme mehr gibt.
Genau, das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Das ganze Dorf Zermatt, das setzt ja voll seit Jahren, seit Jahrzehnten auf Elektromobilität. Also Verbrenner sind dort oben nicht gerne gesehen.
Krass. Ja, das ist auch eine Spezialität. Das ist seit circa 70 Jahren gibt es eigentlich keine Verbrenner, außer so Wehrdienste und so weiter. Und alles andere sind so Elektrofahrzeuge. Und da darf auch nicht jeder ein Elektrofahrzeug haben. Das sind dann noch spezielle, also so Tesla und so weiter würde nicht gehen. Das sind 1,40 Meter breit und so weiter. Also gibt es ziemlich Vorschriften. Und du musst einfach gewisse Vorgaben erfüllen, damit dass du überhaupt ein Gesuch für ein Elektrofahrzeug stellen kannst.
Gut. Mal eine Frage. Wir sind ja hier gerade bei Road to E-Port. Seid ihr dieses Jahr, ist die Schweiz auch auf der IFAD vertreten und seid ihr da?
Also ich habe mich jetzt, ich werde vom Mittwoch bis Samstag, also bis Freitag zur IFAD kommen und dann, ja.
Ja, cool.
Mal das anschauen. Sehen wir uns auf jeden Fall auf der
IFAD. Michael, wie sieht es bei dir aus? Hast du frei bekommen?
Ja, natürlich, natürlich. Natürlich gehen wir an die IFAD. Nein, wir gehen natürlich mit dem Geschäft an die IFAD und die Spesen gehen bei uns aufs Geschäft, weil das ist eine Weiterbildung. Das ist an der IFAD sieht man Sachen, die man dann umsetzen kann. Oder die Idee ist halt einfach bei uns, jeder, der an die IFAD geht, jeder Man muss sich Themen raussuchen, die man bearbeiten möchte. Ich bin von Dienstagabend bis Donnerstagabend bin ich da.
Und auch natürlich bei der Abwassertalk-Party, oder? Michael, jetzt als Gastmoderator wann ist das Pflicht.
Ist Mittwochabend. Das Pflicht? Gut, Mittwochabend. Hauptsache, Reto, es gibt ein Bier.
Ja, na klar. Reto, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Wir haben jetzt schon fast eine Stunde rum. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, nein, eigentlich. Bei uns ist halt alles ein bisschen gleich wie bei euch, nur halt haben so ein paar spezielle Vorgaben oder so, eben vor allem so aus touristischer Sicht. Also wir können unsere Arbeiten, ob das Spülungen sind, Sanierungen und, das können wir eigentlich nur in einem ganz kurzen Zeitraum machen. Also so Mai, Juni und so September irgendwann bis November. Und zwischendurch sind die Touristen hier und dann ist noch, sind andere Bauarbeiten am Laufen. Also es ist relativ aufwendig, das hinzubekommen und sehr konzentriert. Aber sonst ist es so wie überall sonst auch. Bei uns fließt das Abwasser auch runter, aber wir haben zum Glück keine Pumpen.
Das ist doch eine super Überleitung, Michael. Wie war es als Gastmoderator und beende die Worte, ne? Die letzten mit den berühmt-berüchtigten letzten Worte. Wie war's?
Als Gastmoderator war spannend. Schade, durften wir nicht auf Schweizerdeutsch reden, dann wäre es noch spannender geworden. Aber was ich noch sagen möchte, ist, Klaus sagt immer, die Schweizer sind so voraus. Und was ich spannend finde, ist die Diskrepanz von Deutschland zur Schweiz zur Stickstoffelimination. Wir harten in der Schweiz immer mit der Gesamtstickstoffelimination und vor allem im Norden von Deutschland bringt es fertig, 85% des Gesamtstickstoffs zu eliminieren. Da muss ich mal noch forschen, wie ihr das so hinbringt, vor allem jetzt mit der ganzen Umsetzung der neuen Richtlinie oder mit der Gesetzesänderung.
Das ist doch ein super Disclaimer für noch eine Folge, oder? Dann diskutieren wir mal genau nur darüber.
Absolut. Und sonst, Michael, ja. Meine letzten Worte sind die gleichen wie in der Folge 62. Die Schweiz, das Wasserschloss.